Es regnet nicht stark in dieser Nacht, eher gleichmäßig, fast beiläufig, so wie Regen in Seattle oft ist. Die Straßen glänzen matt, als hätten sie das Licht längst aufgenommen und beschlossen, es nicht zurückzugeben. Schritte klingen gedämpft, Autos ziehen vorbei, ohne Aufmerksamkeit zu verlangen. Seattle Anfang der 90er Jahre lebt von Nähe. Die Wege sind kurz, die Viertel vertraut, die Gesichter wiederholen sich. Man kennt sich nicht unbedingt beim Namen, aber man weiß, wer wohin gehört. Clubs, Proberäume, Bars. Alles liegt nah beieinander, verbunden durch Gehwege, Gewohnheiten und die Gewissheit, dass man sich irgendwo wieder begegnen wird. Diese Nähe fühlt sich sicher an. Sie gehört zum Alltag. Musik entsteht ja nicht auf Distanz. Sie entsteht im selben Raum, in dem man sich unterhält, trinkt, wartet. Man bleibt länger, man geht gemeinsam, man geht aber auch allein. Nacht bedeutet in dieser Stadt nicht Gefahr. Der Heimweg ist Teil davon, nichts, worüber man nachdenkt. In einer solchen Nacht verschwindet eine junge Frau auf genau so einem Weg. Nur ein paar Straßen zwischen dort, wo man war, und dort, wo man ankommen wollte. Erst viel später beginnt man zu begreifen, dass etwas nicht stimmt. Was folgt, legt sich über die Stadt wie eine zweite Schicht. Über Gespräche, über Wege, über Blicke. Über das Gefühl, sich zu kennen. Seattle bleibt dieselbe Stadt. Und ist es doch nicht mehr ganz. Der Regen fällt weiter, gleichmäßig, ohne Eile. Und genauso dringt auch diese Nacht in alles ein, was man zuvor für sicher gehalten hat. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt uns unsere Geschichte nach Seattle. Aber erstmal ein frohes neues Jahr 2026. Wir haben uns ja noch nicht gehört seit Jahreswechsel, es sei denn, ihr hört die alten Folgen erst alle jetzt. Dann habt ihr uns schon gehört, aber jetzt sind wir ganz offiziell wieder da. Auch wenn wir gar nicht weg waren. Wir hatten ja keine Pause. Aber ja, die Weihnachtszeit ist vorbei. Wir haben in den Weihnachtsfolgen über Schnee gesprochen und wie selten der geworden ist. Das sagen wir, während wir draußen in, okay, wir gucken gerade in die Dunkelheit, aber da liegt tatsächlich noch Schnee. Kam so aus dem Nichts einfach hier an. Ja, wir haben einiges vor dieses Jahr, ganz viele Folgen und wir fangen an mit einer Doppelfolge. Das hatten wir bisher auch noch nicht so gemacht, dass wir quasi ein großes Thema haben. Das ist diesmal Seattle und heute geht's ins Jahr 1993 und nächste Woche ins Jahr 1994. Da wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es gehen wird. Und auch das Intro hat ja schon ein bisschen was vorweggegeben. Und was 94 in Seattle passiert ist oder in der Seattle-Szene passiert ist, ist ja auch ausreichend bekannt. Und wenn nicht, lohnt es sich noch mehr nächste Woche einzuschalten. Aber was darf nicht fehlen im neuen Jahr? Glückskekse. Wir haben jetzt hier, oder darfst du einen aussuchen, Svea?
Okay,
ich nehme den. Ich suche mir auch einen aus und wir werden jetzt live unser Schicksal bestimmen. Bist du zuerst?
Ich sag zuerst mal.
Ja, dein Schicksal. Was bringt dein Jahr 2026 laut Glückskeks?
Ich bin so gespannt. Dann wollen wir mal gucken. Wow. Bei mir steht, bravo, Sie gehen Ihren Weg, ohne sich beirren zu lassen. Passt doch ganz gut,
ihr oder? Mensch, ja. Was sagt meiner denn? Falsch rumgehalten. So. Es läuft wie geschmiert. Erfolgsphase. Das klingt doch toll. Als würden auf einen Schlag nach dieser Folge ganz viele Menschen Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, bei Instagram folgen. und uns überall bewerten und wir richtig erfolgreich werden. Genauso klingt das für mich.
Das fühlt sich total gestellt an, dass wir beide so gelobt werden von den Keksen.
Ja, aber wenn der Keks das sagt.
Ja, was soll man machen, ne? Ja,
dann sind nicht wir schuld, sondern die Sweet und Lucky GmbH. Achso, darf man das überhaupt? Das ist jetzt Werbung?
Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung für die Sweet und Lucky Glückskeks GmbH. 12 Stück einzeln verpackt. Also wir könnten jetzt, wenn da jetzt was anderes gestanden hätte, hätten wir auch einfach einen anderen nehmen können und das reinschneiden können. Egal. Ja, jedenfalls freut uns, dass ihr dabei geblieben seid, auch in diesem Jahr. Und wir freuen uns über alle, die neu hinzugekommen sind. Schön, dass ihr alle dabei seid und hoffentlich auch dabei bleibt. Und jetzt gehen wir zurück nach Seattle. Aber du bist ja weit nach dieser Hochphase des Grunge geboren. Würdest du trotzdem sagen, dass du den Sound oder dass das Gefühl noch mit der Stadt verbindest oder das Genre mit der Stadt verbindest?
Ich würde schon sagen, Seattle hat so ein, die bringt auf jeden Fall einen eigenen Charakter mit. Ich meine, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht gerade die Zeit, in der ich irgendwie aktiv Musik hören konnte, beziehungsweise auch 10 Jahre danach war ich noch nicht in der Zeit, dass ich die Musik aktiv hören konnte oder mich mit der Szene auseinandersetzen konnte. Aber ich finde, da werden wir ja gleich auch noch zu kommen, das hat. Also Grunge generell bringt ja eine bestimmte Art von Stimmung mit. Und vor allem dadurch, dass Seattle irgendwie ja als, könnte man sagen, Mittelpunkt davon gesehen werden kann, hat das schon für mich einen besonderen Charakter. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie Seattle großartig aussieht, außer aus dem Intro von Grey's Anatomy, wo man die Skyline einmal sehen kann. Aber doch, ich habe schon ein gewisses Bild dazu, würde ich sagen. Ohne zu wissen, wie die Stadt an sich ist oder wie das Leben dort sein würde. Weißt du, wie Seattle so aufgebaut ist oder was das für ein Vibe in der Stadt ist?
Ja, nur aus dem Film Schlaflos in Seattle. Ich glaube, Tom Hanks und Meg Ryan oder sowas. Das heißt, ich kenne sie auch nur aus Erzählungen, Filmen, Stories, Bildern. Apropos, wir haben seit heute, seit diese Folge hier online ist, ein bisschen mehr Bildmaterial auf Instagram, nicht immer nur das Folgenbild. Ihr könnt dann quasi nach links scrollen, dann kommen ein paar mehr Bilder. Seattle kommt auf jeden Fall spätestens nächste Woche auch nochmal bildlich. Bis dahin müsst ihr dann einfach glauben, dass Seattle so aussieht, wie man sich's vorstellt. So, lege ich jetzt einfach mal fest. Nee, aber ich war tatsächlich noch nie dort, hab da kein Bild von. Und die Folge heißt heute auch Rain City Murder. Und wir haben auch ich habe das im Intro das Bild des Regens benutzt, weil es irgendwie sehr schön passt, aber ich habe gelesen, dass die Stadt zwar Rain City genannt wird, also eigentlich auch Emerald City, die smaragdgrüne Stadt, weil sie eben so ein schönes Grün hat, einen grünen Gürtel hat. Und Rain City, weil es eine Regenstadt ist, aber durchschnittlich regnet es dort weniger als in anderen US-Städten. So, Hauptsache wir haben einen coolen Namen. So. Jedenfalls Seattle und Seattle Sound kennt man, weiß man, was das ist. Ungefähr kann es irgendwie einordnen. Gibt es für dich nicht nur auf Deutschland bezogen, weltweit noch andere Städte, mit denen du einen bestimmten Sound verbindest? Und quasi Teil 2 der Frage, was glaubst du ist der Sound von Sveatown?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, soundtechnisch auf andere Städte bezogen, das erste, was mir eingefallen ist, ist New York. Ich kann mir irgendwie, oder beziehungsweise ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe auch keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. Weil New York verbinde ich irgendwie viel mit Rock und Blues. Und ich glaube, dass viele solche großen Städte irgendwie auch einen musikalischen Vibe mitbringen. Berlin, Techno, wenn man sagen, also würde ich mittlerweile sagen, war vielleicht auch mal anders. Ich denke, es kommt auch auf die Zeit an, in der man die Städte betrachtet. Sveatown ist ja jetzt definitiv keine Stadt. Ich finde auch schön, dass sich der Name.
Sein
Königreich. Ich finde auch schön, dass sich der Name so durchgesetzt hat. Ich muss leider sagen, auch wenn Sveatown vom Aussehen her schöner ist, als man aus meinen bisherigen Erzählungen vielleicht denken mag, wohl, so schlecht habe ich gar nicht darüber geredet, verbinde ich das schon eher mit Volksmusik oder klassischer Musik. Vielleicht auch. Kommt auf die Ecke an, in der man sich befindet. Und wie siehst du, was sagst du zu Leipzig? Das würde mich auch interessieren. Was hat Leipzig für einen Sound?
Ich glaube, die bekannteste Band wirklich aus Leipzig sind wahrscheinlich die Prinzen, die natürlich dann Ex-Thomaner-Chorjungen sind, Chorknaben sind.
Thomaner, was bedeutet das?
Aus der Thomaskirche quasi.
Okay.
Der Chor der Thomaskirche, wo der Johann Sebastian Bach einst Chorleiter war. Deswegen haben wir auch immer das Bachfest in der Stadt. Also auch in dem klassischen Bereich ist da mal sehr viel los. Aber gerade so, wenn man da aufwächst und jugendlich ist und man keinen Bock auf klassische Musik hat, dann gibt's gar nicht so den Sound der Stadt. Ich erinnere mich an meine Bandzeit in Leipzig damals. Da haben wir als so mittelmäßige Rockband gespielt mit Jazzbands, mit Hip-Hop-Bands, mit Metal-Bands, mit Singer-Songwritern. Da war immer so, Hauptsache, du kannst spielen und da war es auch immer egal, wer mitspielt. Hauptsache, du hast irgendwie einen Auftritt. Also, es war eine sehr diverse Szene dort. Ist interessant, so dass Städte sich so einen Ruf erarbeiten können, ohne dass da vielleicht allzu viel dahinter steht, weil es doch eine sehr bunte Mischung ist. Und das hat Seattle tatsächlich auch. Denn heute geht es gar nicht um Grunge, sondern um eine Punkband. Seattle ist Anfang der 90er Jahre keine Stadt, die sich selbst erklärt. Sie funktioniert über Gewohnheiten, über Wege, die man kennt, über Orte, an denen man hängen bleibt, über Gesichter, die man nicht jedes Mal neu einordnen muss. Die Szene ist kein abgeschlossener Raum, sondern ein Geflecht, das sich jeden Abend neu zusammensetzt. Wer unterwegs ist, weiß in der Regel, wo gespielt wird, wer dort sein wird und wie man von einem Ort zum nächsten kommt. Nähe ist kein Schlagwort, Nähe ist hier der Alltag. Musik entsteht in dieser Stadt nicht auf Distanz. Sie entsteht dort, wo man sich ohnehin trifft. In kleinen Clubs, in umfunktionierten Räumen, in Lokalen, die nicht mehr viel bieten als eine Bühne, eine Anlage und die Bereitschaft, Leute reinzulassen. Das OK Hotel ist dafür ein gutes Beispiel. Ein unscheinbarer Ort in Pioneer Square. Lange als All-Ages-Venue betrieben, offen genug, um Jugendliche ebenso hereinzulassen wie Tourbands, die gerade auf der Durchreise sind. Hier geht's nicht um große Abende, sondern um Kontinuität. Wer heute hier steht, steht morgen vielleicht woanders im selben Raum. Ähnlich funktioniert das Off-Ramp Café, nahe der Interstate gelegen. Roh, laut, dicht. Ein Club, der in den späten 80ern und frühen 90ern Bands eine Bühne gibt, lange bevor irgendjemand von einer Bewegung spricht. Später wird man rückblickend sagen, dass hier Gruppen wie Soundgarden oder Pearl Jam gespielt haben, als sie noch kaum jemand kannte. Zu diesem Zeitpunkt ist das jedoch kein Qualitätsmerkmal, sondern Normalität. Bands kommen, spielen, verschwinden wieder. Wichtig ist hier nicht der Name, sondern dass etwas passiert. 1991 öffnet mit dem Crocodile ein weiterer Ort, der schnell zu einem Knotenpunkt wird. Nicht, weil er größer oder glamouröser ist, sondern weil er Sichtbarkeit bündelt. Wer hier spielt, wird wahrgenommen. Von anderen Bands, von Journalistinnen und Journalisten, von Leuten, die anfangen, Touren oder Labels zu organisieren. Trotzdem bleibt auch dieser Raum überschaubar. Man steht dicht beieinander, man kommt ins Gespräch, man begegnet sich wieder. Diese Orte sind keine Inseln, sie sind verbunden durch eine Szene, in der viele mehrere Rollen haben. Musiker spielen in mehr als einer Band, helfen beim Aufbauen, schreiben für Fanzines oder moderieren Radiosendungen. Das lokale Radio, etwa KCMU oder später KEXP, ist dabei weniger Sprachrohr als Verstärker. Sendungen wie Audioasis spielen lokale Bands nicht, weil sie relevant sind, sondern weil sie da sind. Leidenschaft ersetzt Marketing. Dass aus genau diesen Verbindungen später Labels wie Sub Pop entstehen, wirkt im Rückblick folgerichtig, ist zu diesem Zeitpunkt aber kein Plan, sondern Ergebnis. Auch die lokale Presse arbeitet nah am Geschehen. Magazine wie The Rocket berichten nicht von außen, sondern aus der Szene heraus. Sie benennen, ordnen, archivieren. Sie schaffen ein Gedächtnis, noch bevor internationale Medien beginnen, sich für Seattle zu interessieren. Wichtig ist dabei weniger das große Narrativ als die ständige Wiederholung. Dieselben Orte, dieselben Namen, dieselben Abende. So entsteht das Gefühl, Teil von etwas zu sein, ohne dass dieses etwas klar umrissen wäre. Musikalisch ist diese Szene kein sauber definierter Stil. Punk, Hard Rock, Metal, Alternative. Alles überlagert sich. Bands wie Mudhoney, Melvins oder Screaming Trees existieren nebeneinander, nicht als Konkurrenz, sondern als Spektrum. Genau in diesem Umfeld bewegen sich auch The Gids. Weniger als Teil eines Marketings, mehr als Teil eines Netzes aus Touren, All-Ages-Shows, Proberäumen und Freundschaften. Nähe ist keine Pose, Nähe ist Voraussetzung. Doch diese Nähe hat Konsequenzen. Sie schafft Vertrauen, aber auch Verletzlichkeit. Man geht spät nach Hause, weil es normal ist. Man nimmt Wege, die man kennt. Man fühlt sich nicht exponiert, sondern eingebettet. Erst wenn etwas geschieht, wird sichtbar, wie eng dieses Gefüge tatsächlich ist. Wie schnell sich Nachrichten verbreiten, wie rasch aus Gerüchten Gewissheiten werden. Und wie sehr eine Szene nicht nur aus Musik besteht, sondern aus Menschen, die plötzlich merken, dass ihr Alltag Risse bekommen hat. Seattle bleibt dabei dieselbe Stadt. Dieselben Straßen, dieselben Clubs, derselbe Regen. Aber die Szene, die hier lebt, hört von diesem Punkt an anders hin. Auf ihre Umgebung, auf ihre Wege, aufeinander. Nach der Szene richtet sich der Blick nun auf eine einzelne Person. Nicht um sie herauszulösen, sondern um zu verstehen, wie sie dorthin gelangt ist. Mia Zapata wird 1965 in Louisville, Kentucky geboren und wächst dort auf. Louisville ist kein Ort, der für eine große alternative Musikszene bekannt ist. Aber eine, in dem Musik präsent ist. In Kirchen, Radios, auf Familienfeiern. Zapata beginnt früh zu spielen. Mit 9 Jahren lernt sie Gitarre und Klavier. Was sie hört, ist dabei auffällig breit. Punkrock steht neben Blues, Jazz und Rhythm and Blues. Später wird sie Einflüsse wie Bessie Smith, Ray Charles, Hank Williams oder Sam Cooke nennen. Stimmen, die direkt sind, körperlich, manchmal rau, selten distanziert. Diese Mischung prägt auch ihre eigene Art zu singen. Schon früh geht es ihr weniger um Technik als um Ausdruck. Zeitzeugen beschreiben ihre Stimme als erdig, kraftvoll, manchmal beinahe widerspenstig. Eine Stimme, die nicht gefallen will, sondern trägt. In der High School an der Presentation Academy in Louisville fällt sie weniger als klassische Musikerin auf, sondern als jemand mit klarer Haltung und starkem eigenen Geschmack. 1984 schreibt sich Zapata am Antioch College in Yellow Springs, Ohio ein, einem liberalen College mit starkem Fokus auf freie Künste und politisches Denken. Antioch ist bekannt für seine alternative Campuskultur, für Selbstorganisation, für eine enge Verzahnung von Kunst und Alltag. Hier trifft sie auf Gleichgesinnte. Hier verdichtet sich das, was zuvor lose Einflüsse waren. Musik wird zu etwas, das man gemeinsam macht, nicht nur für sich. Im September 1986 gründet sie zusammen mit 3 Freunden die Band The Gids. Zunächst ist das Projekt klar im Punk verortet. Schnell, direkt, ohne Umwege. Aber schon früh unterscheidet sich die Band von vielen ihrer Zeitgenossen. Zapatas Texte sind weniger zynisch, weniger ironisch. Sie kreisen um Selbstbestimmung, um Nähe, um Grenzen. Der Körper ist kein abstraktes Motiv, sondern ein realer Ort, an dem Konflikte ausgetragen werden. 1989 zieht die Band nach Seattle. Seattle ist damals noch kein Versprechen, aber es bietet Möglichkeiten. Bezahlbare Mieten, Clubs, eine aktive Szene, ein Klima, in dem neue Bands nicht sofort sortiert werden. Zapata findet Arbeit in einer lokalen Bar, die Band zieht gemeinsam in ein verlassenes Haus, das sie The Red House nennen. Es ist kein romantischer Ort, sondern ein funktionaler. Ein Proberaum, Treffpunkt, Schlafplatz. Musik entsteht hier im Alltag, zwischen Jobs, Auftritten und Tourplanung. Zwischen 1990 und 1991 veröffentlichen The Gids mehrere Singles auf unabhängigen Labels. Die Resonanz ist überraschend positiv. Innerhalb kurzer Zeit spielt die Band regelmäßig Shows, oft gemeinsam mit befreundeten Gruppen aus derselben Szene. Zapata wird dabei immer stärker als prägende Figur wahrgenommen. Nicht als klassische Frontfrau, sondern als Mittelpunkt eines energetischen Gefüges. Wer sie auf der Bühne erlebt, erinnert sich weniger an Gesten als an Präsenz. Sie steht da, singt, bleibt. Kein Schutzschild, kein theatrales Ausweichen. In Interviews aus dieser Zeit spricht Zapata selten über Karriere oder Erfolg. Wichtiger sind ihr Autonomie und Ernsthaftigkeit. Musik ist kein Spiel, sondern Ausdruck eines Anspruchs. Ehrlich zu sein, sich nicht klein zu machen, Räume einzunehmen. Das spiegelt sich auch in ihren Texten. Eine Zeile wie I don't want to be your second skin ist keine Metapher, sondern eine Grenze. Kurz, klar, nicht verhandelbar. In der Szene wird sie als humorvoll, direkt und aufmerksam beschrieben. Jemand, der zuhört, der diskutiert, der sich einmischt. Keine Ikone, keine Außenseiterin, sondern eine Person, die ihren Platz kennt und ihn nutzt. Dass sie oft allein unterwegs ist, gilt nicht als Risiko, sondern als Selbstverständlichkeit. Es passt zur Stadt, zur Szene, zu diesem Moment. Erst im Rückblick wird sichtbar, wie sehr dieser Weg von Louisville über Ohio nach Seattle von Vertrauen geprägt ist. Vertrauen in Menschen, in Räume, in Routinen. Mia Zapata bewegt sich in dieser Stadt so, wie sie es gelernt hat. Offen, selbstbestimmt, ohne sich zu verstecken. Dass genau dieser Weg abrupt endet, verändert nicht nur ihre Geschichte. Er verändert die Art, wie eine ganze Szene auf ihre eigene Nähe blickt. Der Weg, den Mia Zapata in Seattle gegangen ist, endet nicht in einer Ausnahmesituation, sondern in einer Nacht, die bis dahin vollkommen in ihr Leben passt. Ein Konzertbesuch, Gespräche, ein später Aufbruch. Ein Heimweg, den sie kennt. Am Abend des 7. Juli 1993 ist Zapata in der Stadt unterwegs. Sie besucht ein Konzert im Comet Tavern im Viertel Capitol Hill, trifft Bekannte, bleibt eine Weile. Nichts deutet darauf hin, dass sie sich bedroht fühlt oder Vorsicht walten lässt, die über das Übliche hinausgeht. Kurz nach Mitternacht verlässt sie das Lokal allein. Sie ist 27 Jahre alt. Ihr Ziel ist ihre Wohnung im Central District. Es ist kein außergewöhnlicher Weg, kein abgelegener Raum. Seattle schläft zu dieser Stunde nicht und genau darin liegt die trügerische Normalität dieser Nacht. Zapata wird auf dem Heimweg angegriffen. Nach allem, was die Ermittlungen später ergeben, wird sie von einem unbekannten Täter überwältigt, vergewaltigt und anschließend mit einem Gürtel stranguliert. Die Tat geschieht nicht unmittelbar am Ort ihres Verschwindens. Ihr Körper wird später mehrere Kilometer entfernt abgelegt. Am Morgen des 8. Juli 1993 finden Anwohner ihre Leiche in einer ruhigen Wohngegend des Central District. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Zunächst fragmentarisch, dann mit wachsender Gewissheit. Die Ermittler sichern Spuren, darunter DNA-Material. Doch die Möglichkeiten der forensischen Analyse sind zu diesem Zeitpunkt begrenzt. Es gibt keine Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben. Keine verlässliche Route, die sich lückenlos rekonstruieren lässt. Die Nacht bleibt in wesentlichen Teilen eine Leerstelle. Was feststeht, ist brutal und eindeutig und zugleich beunruhigend offen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Zapata gezielt als Musikerin angegriffen wurde. Nichts deutet auf einen persönlichen Hintergrund oder ein bekanntes Motiv hin. Die Tat erscheint zufällig. Ein Gewaltverbrechen ohne erkennbare Logik, ohne Vorwarnung. Für viele in der Szene ist genau das der schwerste Aspekt. Denn es bedeutet, dass sich aus dieser Nacht keine klare Lehre ziehen lässt. Die Ermittlungen ziehen sich. Tage vergehen ohne neue Erkenntnisse. Wochen, Monate. Der Fall bleibt präsent. Nicht durch Fortschritte, sondern durch sein Stillstehen. In der Stadt verändert sich die Atmosphäre. Wege, die zuvor selbstverständlich waren, werden neu bewertet. Alleinsein wird nicht verboten, aber neu gedacht. Begleitung wird zur Vorsichtsmaßnahme. Nicht aus Panik, sondern aus Unsicherheit. In der Musikszene wird Mia Zapata nicht sofort zur Figur einer Erzählung. Zunächst ist sie schlicht abwesend. Proberäume bleiben leer, Termine werden abgesagt, Gespräche brechen ab. Erst nach und nach beginnt man zu begreifen, dass diese Nacht mehr hinterlassen hat als einen ungelösten Mordfall. Sie hat ein Grundgefühl erschüttert. Das Vertrauen darauf, dass Nähe automatisch Sicherheit bedeutet. Mia Zapata stirbt mit 27 Jahren. Eine Zahl, die in diesem Moment keine Bedeutung trägt, außer der, dass sein Leben an einem Punkt endet, an dem vieles noch offen ist. Was folgt, ist kein Abschluss, sondern ein Zustand. Warten auf Antworten und die langsame Erkenntnis, dass manche Brüche nicht sofort sichtbar sind, sondern sich erst mit der Zeit zeigen. In den Tagen nach dem Mord an Mia Zapata ist Seattle eine Stadt ohne Antworten. Die Ermittlungen kommen nicht voran. Es gibt keine Festnahme, keine Erklärung, keinen Halt. Was bleibt, ist Nähe und das Wissen, dass genau diese Nähe nichts verhindert hat. Innerhalb der Szene spricht man zunächst nicht öffentlich, sondern untereinander, in Wohnungen, Proberäumen, auf Gehwegen nach Konzerten. Viele erinnern sich später daran, dass sich Gespräche im Kreis drehen. Wer hat sie zuletzt gesehen? Wer war auch unterwegs? Welcher Weg wäre sonst möglich gewesen? nicht um Schuld zuzuweisen, sondern um Kontrolle zurückzugewinnen über etwas, das sich entzogen hat. Besonders hart trifft es The Gits selbst. Die Band verliert nicht nur ihre Sängerin, sondern ihr Zentrum. Proben finden nicht mehr statt, Tourpläne werden gestrichen. In Interviews der folgenden Jahre wird immer wieder betont, dass es nie eine ernsthafte Frage war, wie es weitergehen könnte. Ohne mir gibt es keine Gits. Die Band löst sich auf. Nicht als dramatische Entscheidung, sondern als Konsequenz. Gitarrist Andy Kessler beschreibt später, dass die Musik ohne Zapata ihren Sinn verloren hat. Nicht, weil sie technisch unersetzbar gewesen wäre, sondern weil sie diejenige war, die den Ton gesetzt hat, menschlich wie künstlerisch. Was bleibt, sind Aufnahmen, Erinnerungen und das Gefühl, dass etwas Unfertiges abrupt stehen geblieben ist. In der weiteren Szene verschiebt sich der Blick. Musikerinnen berichten rückblickend, dass Zapatas Tod einen Wendepunkt markiert. Kathleen Hanna von Bikini Kill spricht Jahre später davon, dass vielen Frauen in der Szene erst danach bewusst wurde, wie sehr sie sich an ein Grundgefühl von Sicherheit gewöhnt hatten und wie fragil dieses war. Nicht als individuelle Angst, sondern als kollektives Erwachen. Auch Valerie Agnew von Seven Year Bitch betont in späteren Interviews immer wieder, dass Mia nicht als Symbol verstanden werden wollte. Sie beschreibt sie als wütend, klug, humorvoll und als jemanden, der nie darum gebeten hätte, vorsichtiger zu leben, um besser in eine Erzählung zu passen. Diese Weigerung, sie zu einer Mahnfigur zu machen, zieht sich durch viele Erinnerungen an sie. Parallel dazu entstehen in der Stadt sichtbare Zeichen des Nachhalls. Sticker mit ihrem Namen tauchen auf, handgemachte Plakate, kleine Zettel an Laternen oder Clubtüren. Kein offizielles Gedenken, sondern ein dezentrales. Die Stadt trägt den Verlust im Vorübergehen mit sich. Was auffällt, der Nachhall bleibt nicht abstrakt. Er übersetzt sich langsam in Gespräche über Selbstschutz, über Begleitung, über Wissen. Joe und Jet formuliert es Jahre später nüchtern und ohne Theorie. Sie gehen nicht mehr allein nach Hause. Kein Manifest, sondern eine Verhaltensänderung. Andere berichten Ähnliches. Wege werden geteilt, Abende anders geplant. Nähe wird neu organisiert. Das Verbrechen bleibt ungelöst. Und genau dieses Offenbleiben hält den Zustand aufrecht. Es gibt keinen Moment der Auflösung, keinen Punkt, an dem Trauer in Erinnerung übergeht. Stattdessen wächst ein Druck. Wenn es keine schnelle Gerechtigkeit gibt, muss zumindest etwas anderes entstehen. Etwas, das schützt. Etwas, das Handlung zurückholt. Noch hat dieses Bedürfnis keinen Namen. Noch ist es kein Projekt, keine Organisation, kein Album. Aber es ist da. Entstanden aus dem Wissen, dass diese Szene mehr ist als Musik und dass sie Verantwortung füreinander trägt, ob sie will oder nicht. Und hier berichtet nun Svea von der Initiative Home Alive.
Was nach dem Mord an Mia Zapata entsteht, ist keine Gedenkplatte. Es ist auch kein Trostprojekt. Home Alive ist eine Reaktion, direkt, wütend, handlungsorientiert. Die Ausgangsfrage ist dabei erschreckend schlicht. Was tun wir jetzt? Nicht im Sinne von Trauerarbeit, sondern im Sinne von Überleben. Viele der beteiligten Musikerinnen und Musiker beschreiben später, dass sie sehr schnell an einen Punkt kamen, an dem Gespräche nicht mehr ausreichten. Es ging nicht darum, Mia Zapata zu betrauern, das geschah ohnehin, sondern darum, dass ihr Tod etwas offengelegt hatte, das vorher verdrängt worden war. Dass selbst eine enge Szene die Nähe lebt und Frauen nicht schützt. Und dass genau diese Nähe oft dazu führt, Gefahren zu normalisieren. Home Alive entsteht aus diesem Bewusstsein. Initiiert wird das Projekt von Freundinnen Zapatas, unter ihnen Valerie Agnew, gemeinsam mit Musikerinnen aus der Riot Girl und Punk-Szene. Sehr schnell schließen sich weitere Stimmen an. Kathleen Hanna, Joanne Jett, Mitglieder von Pearl Jam, Soundgarden und Nirvana. Das ist kein All-Star-Gipfel, es ist ein Bündnis. Der Kern von Home Alive ist nicht Musik als Ausdruck, sondern Musik als Mittel. Die Compilation sammelt Geld für Selbstverteidigungskurse, für Awareness-Arbeit, für konkrete Angebote an Frauen. Und sie macht etwas, das bis dahin selten zusammengedacht wird. Sie verbindet feministische Praxis mit Popkultur, ohne sie zu entschärfen. Kathleen Hanna sagt später sinngemäß, Home Alive sei nie als Symbol gedacht gewesen, sondern als Werkzeug. Kein Denkmal, sondern eine Anleitung. Und genau so klingt die Platte. Roh, ungeschönt, teilweise aggressiv. Es geht nicht um Heilung, sondern um Handlungsmacht. Um den Körper, um Grenzen, um Wut als legitime Reaktion. Besonders radikal ist dabei, dass das Projekt keine Opferzählung reproduziert. Mia Zapata wird nicht zu Märtyrerfigur stilisiert. Ihr Name ist Ausgangspunkt, nicht Endpunkt. Home Alive fragt nicht, was ist ihr passiert, sondern warum müssen Frauen ständig lernen, sich anzupassen und nicht die Strukturen, die sie gefährden. In Interviews betonen Beteiligte immer wieder, dass genau dieser Perspektivwechsel entscheidend war. Es geht nicht um individuelle Vorsicht, nicht um Einschränkungen, sondern um Selbstermächtigung. Feminismus ist nicht Theorie, sondern Praxis. Schweißtreibend, unbequem, konkret. Dass Home Alive in Seattle entsteht, ist kein Zufall. Die Stadt, die sich selbst über Nähe definiert, muss lernen, dass Nähe ohne Schutz nicht reicht. Und dass Solidarität mehr ist als Mitgefühl. Sie bedeutet, Strukturen aufzubauen, die bleiben, auch wenn der erste Schock längst vorbei ist. Home Alive ist damit kein Schlussstrich. Es ist eine Zäsur. Zum ersten Mal reagiert eine breite Rock- und Punk-Szene geschlossen auf geschlechtsspezifische Gewalt. Nicht mit Schweigen, nicht mit Romantisierung, sondern mit Gegenwehr. Laut, unbequem, unapologetisch. Und genau deshalb passt dieses Projekt nicht in eine nostalgische Erzählung über Seattle. Es gehört zu den Momenten, in denen eine Szene gezwungen ist, erwachsen zu werden.
Während die Szene reagiert, organisiert, diskutiert, bleibt auf einer anderen Ebene alles erstaunlich unbeweglich. Die Ermittlungen zum Mord an Mia Zapata beginnen früh und verlaufen dennoch lange ins Leere. Die Polizei sichert am Tatort DNA-Spuren. Für die frühen 90er Jahre ist das ein Fortschritt, aber kein Durchbruch. Die Möglichkeiten der forensischen Analyse sind begrenzt, Datenbanken klein, Vergleichsmaterial rar. Es gibt keine übereinstimmenden Treffer, keine ZeugInnen, die den Angriff beobachtet haben, keine klare Route, die sich lückenlos rekonstruieren ließe. Der Fall bleibt offen. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Mangel an Anknüpfungspunkten. Mit jedem Jahr, das vergeht, verändert sich der Status des Falls. Aus einer laufenden Ermittlung wird ein ungelöster Mord. Aus Aktualität wird Aktenlage. Der Name Mia Zapata verschwindet nicht aus dem Gedächtnis der Stadt, aber er verschwindet zunehmend aus dem täglichen Nachrichtenfluss. Für viele in der Szene fühlt sich das an wie ein zweiter Verlust. Erst der Mensch, dann die Aussicht auf Gerechtigkeit. Die Zeit arbeitet dabei in zwei Richtungen. Einerseits stumpft sie ab. Gespräche werden seltener, neue Generationen rücken nach, die Zapata nur noch als Namen kennen. Andererseits hält sie den Fall offen. Die DNA-Spuren bleiben erhalten. Mit dem Fortschritt der Technik wächst die leise Hoffnung, dass etwas, das früher nicht lesbar war, eines Tages lesbar werden könnte. In den späten 90er Jahren und frühen 2000ern wird der Fall immer wieder neu aufgerollt. Nicht spektakulär, sondern routiniert. Ermittler prüfen alte Hinweise, vergleichen erneut Spuren, aktualisieren Akten. Für die Öffentlichkeit ist davon wenig sichtbar. Es gibt keine dramatischen Wendungen, keine falschen Verdächtigen, die später rehabilitiert werden müssten. Nur das gleichmäßige Arbeiten an einem Verbrechen, das sich der Aufklärung entzogen hat. Diese lange Phase des Wartens prägt auch den Blick auf den Mord. Er wird nicht zu einer abgeschlossenen Geschichte, sondern zu einem offenen Punkt in der Stadtbiografie Seattles. Etwas, das immer wieder auftaucht, wenn über Sicherheit, über Gewalt, über Nähe gesprochen wird. Für viele bleibt der Eindruck, dass Zeit hier nicht heilt, sondern konserviert. Erst als sich die forensischen Möglichkeiten grundlegend verändern, beginnt sich etwas zu bewegen. DNA-Profile lassen sich nun mit größeren Datenbanken abgleichen. Spuren, die jahrelang stumm waren, bekommen plötzlich eine Stimme. Für die Ermittler ist das kein emotionaler Moment, sondern ein technischer. Für die Stadt jedoch markiert er die erste echte Verschiebung seit langem. Bis zu diesem Zeitpunkt vergeht viel Zeit. Zeit, in der Mia Zapata nicht älter wird. Zeit, in der andere älter werden, Familien gründen, Städte wechseln, Bands sich auflösen. Die Ermittlung läuft weiter. Still, zäh, unspektakulär. Und genau darin liegt ihre Bedeutung. Dass Gerechtigkeit manchmal nicht im Moment entsteht, sondern im langen Aushalten eines offenen Falls. Bis die Zeit selbst die Bedingungen verändert. Im Jahr 2002, fast 9 Jahre nach dem Mord an Mia Zapata, verändert sich der Fall durch einen technischen Schritt. Ermittler des Seattle Police Department lassen die gesicherten DNA-Spuren erneut analysieren und mit erweiterten Datenbanken abgleichen. Diesmal gibt es einen Treffer. Die Spur führt zu Jesus Mezquia, einem Mann, der zu diesem Zeitpunkt wegen eines anderen Sexualdelikts inhaftiert ist. Mezquia lebt 1993 in Seattle, nicht weit entfernt von dem Gebiet, in dem Zapatas Leiche gefunden wurde. Es gibt keine bekannte Verbindung zwischen Täter und Opfer. Kein Motiv im klassischen Sinn. Keine Vorgeschichte. Die Tat erscheint weiterhin zufällig. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. 2004 beginnt der Prozess. Im Zentrum steht nicht ein Geständnis, sondern die forensische Beweislage. Die DNA-Spuren vom Tatort stimmen eindeutig mit Mezquias Profil überein. Die Verteidigung versucht, Zweifel an der Kette der Beweise zu sehen, scheitert jedoch. Für die Jury ist die Beweislage klar. Jesus Mezquia wird wegen Mordes ersten Grades schuldig gesprochen. Das Urteil lautet lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung. Für die Öffentlichkeit markiert das Urteil einen Abschluss. Für viele in der Szene ist es etwas anderes. Eine späte, nüchterne Bestätigung dessen, was man lange befürchtet und zugleich verdrängt hat. Dass der Mord nicht erklärbar wird, nur weil er aufgeklärt ist. Dass es keinen Sinn ergibt, der über das Faktische hinausgeht. Der Täter ist kein Teil der Szene, kein Symbol, kein Monster mit Bedeutung. Er ist ein Mann, der Gewalt ausgeübt hat und dafür verurteilt wurde. Diese Sachlichkeit ist wichtig, weil sie verhindert, dass der Mord rückwirkend mythologisiert wird. Mia Zapata wird nicht zur Figur in einer Geschichte eines Täters. Der Täter bleibt Randnotiz in der Geschichte ihres Lebens. Mit dem Urteil endet der juristische Teil der Geschichte. Nicht aber ihr Nachhall. Denn auch wenn der Fall gelöst ist, bleibt die Erkenntnis, dass Jahre vergangen sind, in denen es keine Antworten gab. Jahre, in denen sich eine Szene neu organisieren musste, ohne zu wissen, ob es je Gerechtigkeit geben würde. Diese Zeit ist Teil der Geschichte, genauso wie das Urteil selbst. Der Mord an Mia Zapata ist damit aufgeklärt. Aber er ist nicht erklärt. Und genau in dieser Differenz liegt das, was Seattle bis heute begleitet. Hast du schon mal von Mia Zapata, den Gitz oder von diesem Fall gehört oder von Home Alive? War dir was davon bekannt?
Also sowohl der Name Mia Zapata als auch Home Alive habe ich schon mal von gehört auf jeden Fall. Ich habe mich aber tatsächlich damit gar nicht so beschäftigt, obwohl ich das total spannend an sich finde. Vor allem, dass es in den 90ern dann doch schon irgendwie die Gründung von Awareness-Konzepten gab in so einer musikalischen Szene. Obwohl scheinbar der Täter nicht aus der Szene selbst kam, weil vor allem ja auch im Punk oder auch mit Bands wie Hole und auch The Gids Frauen eine ganz andere, laute Rolle einnehmen durften in der Öffentlichkeit und das bisher in meinem Kopf aber total im Gegensatz dazu stand, was in der Gesellschaft und auch in alternativen Szenen wie der Grunge-Szene für Frauenbilder herrschen, trotz dessen. Ich habe jetzt zum Beispiel nur das Bild von Hole, die als Band zwar an und für sich wertgeschätzt und wahrgenommen wurden, aber immer mit dem Nachteil, dass es halt eine Frauen-Alternative-Grunge-Band sind und das immer noch als Detail dazu zählt. Und das finde ich total spannend und finde das auch total, das macht mich sogar ein bisschen glücklich. Es ist halt zwar ein bisschen traurig, dass man da schon mit solchen Konzepten angefangen hat und immer noch mit derartigen Sicherheitsproblemen quasi zu kämpfen hat, auch in alternativen Szenen, aber finde ich total spannend und hatte ich vorher noch nicht so auf dem Schirm. War das für dich schon ein Thema vorher?
Also ich kannte die Band gar nicht, hat mir angehört und war positiv überrascht. Es gibt also jeder, der es interessiert, ihr könnt bei YouTube, wenn ihr The Gids sucht, da gibt's so ein Remastered-Video von zum Beispiel Second Skin. Das ist von 2024, glaube ich, das Remaster. Und das Video wurde aufgenommen im OK Hotel. Das hatten wir auch mal kurz erwähnt in der Folge. Und OK Hotel Da gibt es auch, wenn ihr das bei Wikipedia zum Beispiel, OK Hotel oder Nirvana, da gibt es dann eben so Plakate, wo dann draufsteht, ne, Tonight at OK Hotel, Nirvana und, keine Ahnung, noch fünf andere Bands, Bikini Kill oder sowas. Also war schon so ein Place to be und da spielt eben dieses Konzert, wenn man sich da angucken kann. Das ist so ungefähr so 5-6 Monate vor dem Mord entstanden. Da kriegt man so einen gewissen Eindruck, was wir auch hier oder was ich hier so mit reingebaut hatte an diesen ganzen Zitaten, wie sie eingeschätzt wurde. Das war ganz spannend. Also ja, da ist eine gute Band an mir vorbeigegangen, die mir gar nicht so bekannt war, obwohl ich ja auch, wie glaube ich, jeder Mensch in seiner Jugend diese, ich nenne es mal Seattle-Phase hatte, ich sag jetzt nicht Nirvana-Phase, aber die Seattle-Phase. Also irgendwann fängt ja jeder mal an, irgendwie Crunch zu hören. Du hast dann dieses Smiley-T-Shirt von Nirvana.
Ja.
Du liest die Tagebücher von Kurt Cobain. Genau, also jeder hatte diese Nirvana-Phase, wo man dann Chucks trägt und bunte, oversized Pullis. Und dann hast du ja natürlich dann auch, weil die Musik dann gut ist, hörst dann eben die ganzen Bands, die wir auch hier in der Folge heute mit drin hatten. Melvins, Mud Honey waren es, glaube ich. Hole, Soundgarden, Pearl Jam. Und irgendwie die Gits, wahrscheinlich weil sie ja auch eigentlich eine Punkband sind und keine Grunge-Band, fallen immer so ein bisschen mit runter. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Also interessant, dass es das gibt und interessant, dass dann auch, obwohl sie eben quasi eigentlich eine Punk-Szene, Punk-Band sind, dass dann eben viele sich zu diesem Projekt zusammenschließen. Ich habe da auch mal ein bisschen reingeschaut bei diesem Home Alive, ne, dass diese Gründerin Valerie Agnew spielt ja bei Seven Year Bitch zum Beispiel. Joan Jett, Isle of Rock'n'Roll, kennt ja jeder. Ich war auch, wie du, positiv überrascht, dass dann doch schon so, es ist gar nicht so lange her, ne? Es sind jetzt 30 Jahre, aber das waren so krass damals, die alten Menschen konnten das schon, die kamen gerade aus der Höhle und hatten schon solche Konzepte auf die Beine gestellt. So kommt es halt manchmal vor, weil es so lange her ist, aber ja, Tatsache ist, so was heute so normal erscheint, solche auch so, also Home Alive, das wurde eingestellt, als der Fall gelöst war. Zumindest dieser Non-Profit-Teil, den sie ja damals mit dieser Platte und sowas gemacht haben. Und es ist heute noch eher so eine Community für Selbstverteidigung und sowas, ne? Das jetzt, also das gibt's immer noch, Home Alive. Und da geht dann eben um so Selbstverteidigungskurse und solche Sachen. Das findet man heute auch, glaube ich, auch an jeder Uni zum Beispiel, dass man da so sich in Gruppen zusammenfinden kann und sowas machen kann. Und ich dachte auch, dass es jetzt eher so ein neueres Ding ist. Aber ja, in Seattle schon ab 93. War mir so nicht bewusst, dass es so in Anführungsstrichen so früh schon solche Ideen und Programme gab. Bin dann immer wieder fasziniert.
Ja, voll.
Und auch ein bisschen enttäuscht, dass es sowas geben muss. Das sollte man nicht unerwähnt lassen.
Das stimmt tatsächlich.
Ja. Was man aber unbedingt erwähnen sollte, ist, dass wenn ihr gleich ins Gym geht, um eure Neujahrsvorsätze anzugreifen, oder ihr seid einfach nur einkaufen im Bett, ihr redet mit eurem Hund, mit eurer Katze, eurem Wellensittich, eurem Capybara. Egal, erzählt ihm folgende 5 Dinge, die Snacks FM.
Erstens, sie wird mit 27 Jahren ermordet, wird aber nicht zum Club 27 gezählt. Mia Zapata stirbt 1993 im Alter von 27 Jahren. Ein Detail, das damals keine symbolische Rolle spielt. Erst im Rückblick reiht sich ihr Tod in eine auffällige Häufung früh verstorbener MusikerInnen ein. Zu den Big Six des Club 27 zählt sie jedoch nicht.
Zweitens, der Mord bleibt fast 9 Jahre lang ungelöst. Obwohl am Tatort DNA-Spuren gesichert werden, reichen die technischen Möglichkeiten der frühen 1990er Jahre nicht für einen Treffer. Erst 2002 führt ein erneuter Abgleich zur Identifizierung des Täters.
Drittens. Der Täter hatte keinerlei Verbindung zur Szene. Jesus Mezquia war weder Musiker noch Teil des Umfelds von Mia Zapata. Die Ermittler gehen von einem zufälligen Gewaltverbrechen ohne persönliches Motiv aus.
Viertens. Die Gits existieren nach ihrem Tod nicht weiter. Die Band löst sich auf, weil Mia Zapata nicht ersetzbar ist. Künstlerisch wie menschlich. Es gibt kein Comeback, kein Weiterführen unter anderem Namen.
Fünftens. Aus dem Nachhall entsteht mit Home Alive ein feministisches Gegenprojekt. Statt eines reinen Gedenkens sammelt die Compilation Geld für Selbstverteidigung und Awareness-Arbeit. Die Szene reagiert damit nicht nur emotional, sondern auch strukturell.
Der Regen fällt noch immer gleichmäßig über Seattle. Nicht als Zeichen, nicht als Metapher, sondern als Zustand. Eine Stadt, die weiterlebt, während sich etwas in ihr dauerhaft verschoben hat. Der Mord an Mia Zapata ist aufgeklärt. Ein Täter ist verurteilt, der Fall juristisch abgeschlossen. Doch die Geschichte endet hier nicht. Denn was diese Nacht sichtbar gemacht hat, reicht über einen einzelnen Namen hinaus. Nähe bleibt, aber sie fühlt sich anders an. Solidarität bleibt, aber sie ist nicht mehr naiv. Seattle tritt in die 90er Jahre mit einer neuen Wachsamkeit. Und dann kommt 1994. Ein Jahr, in dem die Stadt gleich mehrfach verliert. Ein Jahr, in dem mit Kristen Pfaff und Kurt Cobain zwei weitere Stimmen mit 27 Jahren verstummen. Nicht durch denselben Kontext, nicht durch dieselbe Gewalt, aber im selben kulturellen Raum. Innerhalb weniger Monate wird aus einem Einzelfall ein Muster, das sich erst im Rückblick als solches zeigt. Der Regen fällt weiter. Und Seattle beginnt zu begreifen, dass 1993 kein Ausreißer war, sondern ein Vorzeichen. Was 1994 mit dieser Stadt macht und warum aus Trauer Überforderung wird, erzählen wir in der nächsten Folge. All Apologies, das Jahr, das Seattle brach. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt Grunge.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.